Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Diesen Sonntag auch geöffnet. Vielen Dank.
Heute befrage ich den Kultursenator Dr. Carsten Broster. Ahoi Carsten.
Moin Lars.
Lieber Carsten, für dich sind derzeit wieder wilde Zeiten, allerdings wohl schöne wilde Zeiten. Reeperbahn-Festival ist zu Ende, Harbourfront läuft und Filmfest beginnt diese Woche. Wie ist bei dir die Lage?
Naja, und die Saison beginnt überall in den Konzerthäusern und in den Theatern. Also es ist tatsächlich eine Menge los und endlich kann man wieder abends erleben, warum man sich um die Kultur kümmert, weil sie auch wieder stattfindet und weil man wieder vorbeikommen kann, um sich was anzugucken. Das ist ehrlicherweise schon ein bisschen das Lebenselixier, das ich auch brauche, um mich dann den ganzen Tag darum zu kümmern, wie man Rettungspakete baut und wie man allen dabei hilft, durch diese Zeit zu kommen.
Ich bin tatsächlich diese Woche oder in den letzten Wochen tatsächlich auch schon dreimal beim Harbourfront gewesen, habe natürlich deine ganz wunderbare Rede gehört. Und jedes Mal war es nicht nur der Genuss auf der Bühne, sondern die Tatsache, dass man irgendwo hingeht, einfach schon so ein freudiges Ereignis. Was umgibt dich da? Ich meine, du bist nicht nur dreimal die Woche unterwegs, sondern wahrscheinlich 10-mal die Woche am Abend, ne?
Ja, aber genau das, also es ist total, also mir hat das wahnsinnig gefehlt, dieses Erleben von Kunst und Kultur im Raum gemeinsam mit anderen. Und wie sehr mir das gefehlt hat, habe ich eigentlich erst gemerkt in dem Moment, in dem ich es wieder regelmäßig habe. Man sagt, erinnert dann ja so grob was, was dann mal gewesen ist. Aber wenn man dann das erste Mal wieder da sitzt, und das war bei mir ja direkt Anfang Juli, als dann sozusagen im Schmitz-Tivoli Paradiso, die Show, die Corny Lippmann entwickelt hat, stattgefunden hat, als quasi erste Theatershow dann ja überhaupt in Hamburg wieder, nachdem das wieder möglich war. Und das zieht sich jetzt so jeden Abend durch. Ich fand zum Beispiel unglaublich berührend, als im Theater Jens Harzer mit dem Ensemble Resonanz gemeinsam Hölderlin auf die Bühne gebracht hat, wo man richtig gesehen hat, den Musikern und auch sozusagen Jens Harzer selbst, wie sehr die es genossen haben, wieder vor Publikum stehen und spielen zu können. Ich glaube schon, dass das nicht nur wegen der Frage, kann man dann wieder Geld verdienen für den einen oder anderen Künstler, was Relevantes ist, sondern das Kunstwerk realisiert sich oft ja auch erst in dem Moment, in dem ich es auf die Bühne bringe. Und da fehlt sonst was. Und wahrscheinlich hat Helge Schneider nicht so ganz Unrecht gehabt, als er gesagt hat, ich singe nicht für Autos. Das ist halt was anderes, ob man sich tatsächlich sagen, vor einem Publikum stellt und was wiederbekommt und dann auch eine entsprechende Spannung im Raum anfängt, mit der man arbeiten kann.
Ja, also ich glaube ja auch, dass es eher darum geht, auf der Bühne zu stehen, als da hinterher darauf zu achten, was ist eigentlich in der Kasse drin. Ja, weil das lohnt sich ja gerade für niemanden.
Ja, aber das ist trotzdem nicht ganz unwichtig in diesen Zeiten, wo der ein oder andere Künstler ja völlig zu Recht darauf hinweist, dass das jetzt auch langsam noch mal schwieriger geworden ist. Insofern ist das schon schön, wenn wir mit Förderung es auch hinbekommen, dass ordentliche Gagen gezahlt werden können und auch die ganzen Gewerke wieder ans Arbeiten kommen. Das gehört ja auch dazu. Wir wollen ja mit dem Geld, das wir als Staat ausgeben, ermöglichen das, was passiert und nicht nur kompensieren, dass nichts stattfinden darf.
Ihr haut ja als Kulturbehörde jetzt auch nochmal einen großen Betrag raus, um Veranstaltungen und Live-Konzerte oder Live-Veranstaltungen zu fördern. Gleichzeitig kam dann in der Woche raus, dass unglaublich viel Geld auf betrügerische Art und Weise von der Soforthilfe abgegangen ist, also wo die Stadt Hamburg quasi beschissen wurde. Wie sicher kann man sein, wenn jemand sagt, ich mache schon seit Jahren Konzerte und habe jetzt hier die Idee, dass das alles gut ist? Was gibt es da für Sicherheitssysteme? Seid ihr da nochmal sensibler geworden jetzt? Oder?
Also es gibt ja sozusagen zum einen die Frage der allgemeinen Soforthilfen. Dafür hat es ja ein digitales Verfahren gegeben, das bei der Investitions- und Förderbank lief. Das immer noch. Natürlich gibt es da auch Leute, die betrügen, aber das ist schon noch ein vergleichsweise sicheres Verfahren gewesen. Und da ging es ja auch um die Schnelligkeit und dass wir jetzt einige finden, bei denen wir feststellen können, dass die nicht die Beanspruchsberechtigung hatten, zeigt ja auch nur am Ende, dass das Verfahren funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, was wir im Bereich Kultur machen, ist ja nochmal völlig anders. Wir haben eigene Mittel und daraus laufen dann ja auch diese Förderungen für die Open-Air-Konzerte, die wir jetzt machen, oder die Hilfen für die Musikclubs und die Privattheater. Ehrlicherweise, wir kennen ja alle. Das ist jetzt ja nicht so, dass da jemand um die Ecke kommt, mit dem wir noch nie zu tun hatten, sondern wir wissen ja, wer in der Stadt veranstaltet. Wir kennen auch diejenigen, die in der Stadt Kulturorte betreiben. Und das sind diejenigen, die schon ganz lange mit uns zusammenarbeiten und mit denen wir schon ganz lange Beziehungen haben, sodass ich mir sehr, sehr sicher bin, dass wir da in unserem Bereich, wenn wir da jetzt jemanden fördern und jemand sagen, sagt, ich veranstalte was und wir fördern diese Veranstaltung, dass das schon alles seine Richtigkeit hat, zumal man da ja auch anders als bei den Soforthilfen einen Zweck der Förderung hat. Es geht ja darum, dass etwas stattfindet. Und man muss dann ja auch sozusagen im schönen Verwaltungsdeutsch heißt das, die Verwendungsnachweisprüfung bestehen. Man muss ja auch nachweisen, dass man das Geld dafür ausgegeben hat, wofür man es bekommen hat und dass entsprechend etwas stattgefunden hat. Das ist schon auch wichtig. Aber da bin ich mir sagen ziemlich sicher, dass wir sehr genau wissen, was mit dem Geld passiert, was bei uns durchläuft.
Haben dann ungewöhnlichere Ideen tatsächlich eine größere Chance, eine Wahrnehmung und auch eine Förderung zu bekommen? Weil ich sag mal, große Konzerte, also Stichwort Rolling Stones oder so, die könnten ja jetzt damit auch gar nicht gefördert werden. Was sind da so für Exotenveranstaltungen bei?
Naja, es geht gar nicht um die Exotenveranstaltungen. Uns geht es in erster Linie darum, dass die Musikclubs oder auch die Veranstalter, Musikveranstalter, die wir in der Stadt haben, die sagen, wir wollen das Programm, das wir sonst indoor machen würden, jetzt nach draußen tragen. Und das ist aber teurer, weil wir die Bühne irgendwo ja bauen müssen, nicht eine Bühne nutzen können, die wir schon haben. Oder weil wir uns zusammentun und dann gemeinsam eine Bühne nutzen, dass wir diese zusätzlichen Kosten decken können. Das ist das Entscheidende. Und das sind dann teilweise auch ganz sozusagen klassische Konzertformate, die im Sommer an anderer Stelle auch Open Air stattfinden würden oder Dinge, die sonst in den Clubs stattfinden. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass das jetzt irgendwas besonders Extravagantes oder Schräges ist, sondern ehrlicherweise darum, dass das, was stattfinden kann, auch sozusagen ökonomisch stattfinden kann, dass wir das ermöglichen, weil wir eine Wirtschaftlichkeitslücke schließen, die sonst da ist. Da gibt es jetzt auch keine Jurys, die groß darüber entscheiden, ob das künstlerisch wertvoll ist oder nicht, sondern wir wollen kulturelles Leben wieder ermöglichen. Wir wollen das wieder auf die Straße bringen und sichtbar machen im Wortsinn.
Ja, kommen wir mal zum Filmfest, was am Donnerstag eröffnet wird mit Rainer Werner Fassbinder, also einem Biopic über Rainer Werner Fassbinder von Oskar Röhle, ein Film. Wie konsumierst du Filme? Hast du tatsächlich noch Videokassetten, weil du ja auch Vinyl hörst? Oder ist es dann schon DVD oder streamst du?
Oder alles. Guckst du überhaupt also, Filme? Ehrlicherweise sage ich völlig agnostisch alles. Kino übrigens am liebsten, leider viel zu selten, weil das irgendwie dann auch noch so ein Abend ist, den man in der Woche finden muss. Deswegen freue ich mich sehr aufs Filmfest, freue mich auf den Eröffnungsfilm, freue mich, wenn ich echt fast noch mehr auf den Abschlussfilm Nomadland, der jetzt den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen hat. Und da habe ich schon vorher Albert gesagt, ich brauche dafür, den will ich sehen, da musst du mir eine Karte besorgen. Das hat dann auch geklappt. Insofern werde ich auch Francis McDormand da sehen. Das finde ich schon ganz wunderbar an der Stelle. Und ansonsten, je nachdem, wie es verfügbar ist, ja, ich streame. Ich habe eine ganze Menge DVDs zu Hause. Ich habe irgendwo, glaube ich, im Keller verkramt auch noch VHS-Kassetten. Irgendwo liegt da auch noch im Keller ein Rekorder, aber der ist jetzt nicht mehr angeschlossen. Das muss dann doch nicht mehr sein. Aber es gibt ein paar Sachen. Beispielsweise gucke ich gerade nachts, wenn ich nach Hause komme, nochmal, um so ein bisschen ein Widerlager zu haben zu den politischen Meldungen, die man so hat, die ganze Serie West Wing, die 7 Staffeln durch, weil ich irgendwie nochmal was zum politischen Detoxing brauche. Und die habe ich zum Beispiel nur auf DVD. Ich wüsste doch gar nicht, ob die auf irgendeiner Plattform zum Streamen zur Verfügung sind.
Das aber weiß ich auch sehr, nicht, aber ich habe die auch auf DVD tatsächlich.
Genau, und das tut schon sehr gut. Ich glaube, ich gucke die zum 4. Mal oder sowas. Ich brauche das mal wieder, um mich ein bisschen aufzuladen mit dem Gefühl, dass Politik auch echt was Positives bewirken kann, wenn man so abends die Nachrichten sich anguckt oder sieht, was aus den USA so kommt, hilft das schon mal, um eine Perspektive zu weiten.
Ist eine Serie, glaube ich, die ist bestimmt schon 15 Jahre alt, oder? Also die kam weit vor Borgen und vor House of Cards.
Ja, 99 war die erste Staffel, ich glaube, 99, 2000 oder so. Das ist wirklich schon ewig. Martin Sheen noch damals als US-Präsident. Ich meine,
aber dass du nachts nach Hause kommst und dich dann noch von den Fernseher knallst, statt Bücher zu schreiben, weil ich meine, dein aktuelles Buch ist auch schon wieder 8 Wochen alt, oder?
Nee, das ist also heute habe ich die Vorab-Exemplare zum Signieren ins Büro gestellt bekommen. Ich weiß noch nicht, wann ich diese Kiste abarbeite, aber das Buch erscheint am 7. Oktober. Also insofern, das ich habe tatsächlich mal gerade nichts abends zu schreiben.
Du hast ja von deinem Sommerurlaub uns kurz ein bisschen was schon darüber erzählt, dass du es zumindest nachts geschrieben hast. Genau. Was ist denn jetzt dabei rausgekommen?
Rausgekommen sind 130 Seiten, Ausnahme-Zustand heißt das Buch und ich mache mir ein paar Gedanken über die Debatten, die wir dringend mal im Lichte von Corona und nach Corona führen müssen. Also es ist kein Buch über Corona im engeren Sinne, weil das sollen Mediziner schreiben, da wäre ich der Falsche. Aber ich greife ein paar der Themen auf, von denen wir im März, April, Mai alle gesagt haben, das ist jetzt mal die Zeit, da müssen wir unbedingt mal darüber sprechen, wie das eigentlich ist mit der Solidarität in unserer Gesellschaft, mit dem Verhältnis von Markt und Staat und was wir da noch alles für Grundsatzdebatten angefangen haben und die wir dann über den Sommer schon begonnen haben, wieder so ein bisschen zu vergessen und zu verdaddeln. Ich fand aber, da waren eine ganze Menge wichtiger Impulse dabei. Und wenn wir den Schuss, den dieses Virus uns als Gesellschaft verpasst hat, ernsthaft gehört haben, dann finde ich, sollten wir uns diesen grundsätzlichen Debatten jetzt auch mal zuwenden und mal ein bisschen grundsätzlich erklären, was wir in unserer Gesellschaft eigentlich miteinander veranstalten wollen in den nächsten Jahren. Und darüber mache ich mir ein paar Gedanken und gebe ein paar Hinweise, von denen ich hoffe, dass der ein oder andere daraus auch ein bisschen Inspiration ziehen kann. Und es ist tatsächlich wieder mal ein erstaunlich zuversichtliches Buch geworden. Das habe ich auch erst beim Schreiben gemerkt, was ich total spannend fand, weil ich eigentlich auch schon das eher begonnen habe in so einer Phase, wo man dachte, oh, wie wird das alles ausgehen und wie kommen wir damit weiter? Und irgendwie, wann immer du um die Ecke kommst, hast du das Gefühl, die nächste Katastrophe steht dir bevor. Und wenn man das dann aber mal alles sortiert, findet man doch die Wege, wie man das unter Umständen doch noch zum Guten drehen kann.
Nun stellst du deine Gedanken ja sehr häufig der Öffentlichkeit zur Diskussion. Also es muss ja fast langweilig sein, die Brillanz und das Pointierte deiner Reden immer wieder dann auch in verschiedenen Zeitungsartikeln zu hören. Und will jeder natürlich Lob haben. Aber empfindest du noch irgendwie einen Druck, wenn du da beim Haberfront einfach mal 10 Minuten sehr kluge Gedanken rausschleuderst, gespickt mit Zitaten und mindestens 10 Fremdwörtern? Oder ist es so wie für andere Leute irgendwie in den Garten gehen und die Hecke schneiden?
Nee, also wahrscheinlich wäre in den Garten gehen und die Hecke schneiden für mich komplizierter, weil die Hecke sieht danach furchtbarer aus. Das muss jetzt aber kein Vergleich sein dafür. Nee, das ist schon, also mir macht das zwar Spaß und ich glaube auch, das ist ein Stück weit Teil der Jobbeschreibung, vielleicht gerade eines Kulturpolitikers, dass man auch in der Lage ist, gesellschaftliche Debatten zu beschreiben und ihnen einen weiteren Impuls hinzuzufügen. Aber das ist schon Arbeit. Also das fliegt einem jetzt nicht alles so zu. Und so ein bisschen, es gibt so diese Tage, da denkt man, ach, das mache ich so, das improvisiere ich. Und das geht tatsächlich meistens gut. Ich warte immer noch auf den Tag, an dem das mal so richtig schief geht. Den habe ich noch nicht erlebt, aber der wird kommen, da bin ich mir ganz sicher. Und insofern ist es schon schlau, mindestens was in der Tasche zu haben, worauf man zurückgreifen kann. Und am schlauesten ist es, sich vorher vernünftig Gedanken gemacht zu haben, was man denn eigentlich erzählen will. Dann hat man zumindest was, wovon man abweichen kann, wenn man was anderes macht. Aber man hat einmal schon mal einen Gedanken entwickelt und dass das einem immer zufliegt, während man gerade spricht, so ein bisschen Lied entstanden beim Singen, wie Manfred Maurenbrecher das mal besungen hat. Darauf sollte man sich nicht verlassen. Echt nicht toller Frankfurter Songwriter, ganz großartig.
Okay. Naja, dafür magst du die Aufarbeiten nicht.
Ja. Ich weiß das, ich mag sie nicht. Ich habe sie biografisch hinter mir gelassen, sagen wir es so.
Ah, okay. Ich bin immer noch musikalisch in der Pubertät sozusagen.
Das mag sein, das will ich nicht beurteilen.
Aber wenn du sagst, man hat immer was in der Hand, ist das dann, ich sag mal, hättest du immer einen Witz, den du erzählen könntest? Und welcher wäre das?
Nee, also ich habe gar nicht immer einen Witz. Ich rede total ungern als Erster. Weil ich es liebe, wenn jemand vor mir ein bisschen Material produziert. Wenn jemand vor mir spricht, fällt mir schon was ein, wie ich da reinkomme. Deswegen habe ich diesmal bei Haberfront bei der Eröffnung tatsächlich Klaus-Michael Kühne ein wenig vermisst, weil der hat einem immer so viel aufgelegt, damit konnte man arbeiten. Weil in der Regel ja auch der Stadt was zu sagen hatte, darauf musste man dann ja auch reagieren. Und gut, in dem Fall hat das Festival vorab was aufgelegt, damit konnte man dann auch arbeiten, aber das war jetzt weniger in Witzform zu organisieren. Aber ich lege eine Rede gerne durchaus dialogisch an und versuche auf etwas zu reagieren, was schon im Raum ist, als einfach so trocken als Erster zu sprechen.
Wenn du jetzt so von Eröffnung zu Eröffnung, von Premiere zu Premiere hoppelst, hast du so eine eigene, ich sag mal, Abenddisziplin? Also es gibt ja Leute, die nehmen, egal wie toll die Veranstaltung ist, die verlassen sie immer nach einer halben Stunde. Wir trinken keinen Alkohol, egal wie gesellig es ist. Gibt es von dir da so eigene Regeln oder lässt du es immer auf dich zukommen?
Ehrlicherweise eher Letzteres, weil also diese Geschichte, ich verlasse ein Theaterstück oder ein Konzert zwischendrin, das
zwischendrin
ehrlicherweise nicht, auch den Künstlern gegenüber unhöflich. Mhm. Und wann es dann endet, momentan endet es ja in der Regel ein bisschen früher, weil alle ein bisschen kürzer das machen. Es kommen die Abende vor, da hat man um 19 Uhr noch eine Vorstellung von der Abenddisziplin und stellt kurz vor Mitternacht fest, dass die sich nicht realisiert hat. Das passiert auch.
Gibt es sonst noch Sachen, die du für die Vorbereitung hast? Also ich esse immer erstmal ein Butterbrot, weil ich hasse es, an Buffets, auch bei eigenen Veranstaltungen, in der Schlange zu stehen. Nun müsste ich das möglicherweise nicht immer bei meinen eigenen Veranstaltungen, aber machst du sowas auch? Hast du immer so einen Snickers noch irgendwie dabei oder?
Also das auch, aber tatsächlich habe ich auch in der Regel eine Brotbox dabei, die ich abends noch vorher esse, weil man ja auch nicht weiß, wann man was kriegt. Wenn man glaubt, genau, das dauert anderthalb Stunden, es dauert dann dreieinhalb, solche Abende hat man auch schon. Das bringt dann einen Diabetiker manchmal auch an den Rand des körperlich Möglichen. Insofern ist es schon ganz gut, wenn man diese Frage vorher geklärt hat, dann ist der Rest des Abends entspannter.
Lieber Carsten, wir haben wieder viel zu wenig Fragen geklärt, aber die Viertelstunde ist schon wieder um. Ich wünsche dir, dass du nie zu lange hungern musst in dieser Woche, vor allen Dingen bei der Eröffnung des Filmfests und bei diversen Veranstaltungen vom Haberfront. Bedanke mich mal wieder für das erfrischende Gespräch und sage Ahoi und auf bald.
Sehr gerne. Auf bald, Lars.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.